Wir möchten die Endzeitrede des Herrn auf dem Ölberg, wie sie in Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21 überliefert sind, genauer unter die Lupe nehmen. Dazu ein Wort zur Vorgeschichte. Es ist Dienstagabend. Der vergangene Dienstag vor Karfreitag war ein Tag harter Auseinandersetzungen mit verschiedenen Feinden, mit verschiedenen Gruppen im Tempel. Das kann man unter anderem nachlesen in Matthäus 21, 23 bis zum Schluss des Kapitels 23. Das ist alles am selben Tag, am Dienstag vor Karfreitag. Und dann ging der Herr enttäuscht über die Ablehnung und Verstockung, die er erlebt hatte im Tempel, mit den Jüngern aus diesem Prachtwerk der Architektur hinaus. Und wir lesen gerade in diesem Zusammenhang Matthäus 24, 1 bis 3. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel hinweg, und seine Jünger traten herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Sehet ihr nicht alles dieses? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm besonders und sprachen: Sage uns, wann wird dieses sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Wir lesen im Parallelbericht in Markus 13, man denke beim Lesen daran, dass es der prächtigste und größte Tempel der damaligen Zeit war. Die 144.000 Quadratmeter des Tempelplatzes umfassten das Doppelte an Gelände wie der Salomonische Tempel, der ja schon sprichwörtlich großartig und herrlich war. Jerusalem war nie schöner, nie großartiger und herrlicher als gerade zu dieser Zeit damals. Markus 13, 1. Und als er aus dem Tempel heraustrat, sagt einer seiner Jünger zu ihm: Lehrer, siehe, welche Steine und welche Gebäude. Und da muss man daran denken, man hat ja besonders in den Eckbereichen des Tempelbezirkes die gewaltigsten Steine gefunden. Die sind also dort um die 10 Meter lang und etwa 1 Meter hoch. Und sie wiegen so 40 bis 60 Tonnen. Und alle sind ganz herrlich gearbeitet worden. Man musste ja ohne Zement arbeiten. Die wurden also trocken aufeinander geschichtet. Hätte man Zement verwenden wollen, hätte das zu einer ökologischen Katastrophe geführt. Denn da hätte man ja für die Verbrennung, die es braucht beim Bilden des Zements, hätte man all die Bäume rund um Jerusalem abholzen müssen. Also das musste vermieden werden, und so hat man trocken gearbeitet. Aber dazu mussten die Steine ganz perfekt vorbereitet werden, dass sie sich lückenlos ineinander fügen lassen. Den größten Stein bisher hat man gefunden in der Westseite, im Fundamentbereich drin, als Erdbebenschutz. Der hat eine Länge von 13,5 Metern, Höhe 3,5 Meter, Breite 4,5 Meter, er wiegt 578 Tonnen und ist bereits auf die unterste erste Lage aufgelegt. Und zwar ganz, ganz perfekt schön aufgelegt. Wie hat man den dahin transportiert? Das ist eine gute Frage. Das hat man als Erdbebenschutz hineingetan, damit, weil Jerusalem sehr erdbebengefährdet ist, eben in den Fundamenten eine besondere Festigkeit hätte. Also unter diesem Gesichtspunkt ist die Frage natürlich sehr interessant. Lehrer, siehe welche Steine und welche Gebäude. Jesus antwortete und sprach zu ihm, siehst du diese großen Gebäude? Es wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Und als er auf dem Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, der Ölberg ist ja direkt östlich gegenüber dem Berg Zion, dem Tempelberg. Dazwischen ist das Kidrontal. Vom Ölberg aus hat man die herrlichste Sicht gehabt auf den Tempelplatz. Erstens ist der Ölberg höher als die Bergspitze des Tempelberges. Die Bergspitze ist ja dieser Fels in der heutigen Omar-Moschee drin, 741,7 Meter über Meer. Aber der Ölberg ist höher. Dort hat man also eine herrliche Sicht über den ganzen Tempelbezirk von dort aus. Und kommt noch dazu, die Ostmauer, die äußerste Ostmauer hat man am niedrigsten gebaut von allen Umfassungsmauern. Das darum, damit der opfernde Priester auf dem Ölberg, auf dem höchsten Punkt, wenn er die rote Kuh verbrannte, einen direkten Blick ins Heiligtum hinein hatte. Denn der höchste Punkt auf dem Ölberg ist ja mit dem höchsten Punkt des Tempelberges in einer Linie verbunden, und zwar im rechten Winkel zur Ostmauer. Exakt im rechten Winkel treffen sich diese Bergspitzen. Auf dem höchsten Punkt des Tempelberges, da war das Allerheiligste, und auf dem höchsten Berg des Ölberges, da war die Opferstelle für die rote junge Kuh. Also, darum hier in Markus 13,3, und als er auf dem Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas besonders, sage uns, wann wird dieses sein und was ist das Zeichen, wann dieses alles vollendet werden soll? Dann noch die Stelle in Lukas. Wir wollen das ja alles ein bisschen synoptisch, also in der Zusammenschau, heute Nachmittag untersuchen. Hier beginnt es Lukas 21,5. Und als etliche von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sprach er, diese Dinge, die ihr seht, Tage werden kommen, in welchen nicht ein Stein auf den anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen werden wird. Sie aber fragten ihn und sagten, Lehrer, wann wird denn dies sein? Und was ist das Zeichen, wann dies geschehen soll? Jetzt sehen wir, der Herr hat also beim Hinausgehen aus dem Tempel, hat er die Zerstörung des zweiten Tempels prophezeit. Und da muss man sich vorstellen, der war immer noch in einem gewissen Bauprozess. Gut, die Hauptarbeiten waren schon längst fertig, aber man baute immer weiter bis ins Jahr 64. Also da war man immer noch am Arbeiten und der Herr sagt, es kommt zu einer Totalzerstörung des zweiten Tempels. Die Jünger waren natürlich entsetzt über diese Aussage und wollten daher Klarheit bekommen über den Zeitpunkt der Zerstörung des zweiten Tempels. Und das führt zum nächsten Titel, 4 Fragen der Jünger. Die Jünger stellen also, wenn wir die Evangelien, diese drei so zusammennehmen, im Ganzen 4 unterschiedliche Fragen. Erstens, wann wird die Zerstörung des zweiten Tempels stattfinden? Daneben auf dem Blatt habt ihr die Stellen, wo diese Frage vorkommt. Weil nicht alle 4 Fragen sind in allen 3 Evangelien erwähnt. Diese ist in allen drin. Jetzt 2. Frage, die haben wir nur in Lukas 21,7 gefunden. Was wird das Zeichen der Zerstörung des Tempels sein? Und eine 3. Frage, die haben wir in Matthäus 24,3 gefunden und Markus 13,4. Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Und eine 4. Frage, nur in Matthäus 24, 3 und Markus 13, 4 gestellt. Was ist das Zeichen des Abschlusses der gegenwärtigen heilsgeschichtlichen Periode? Wir haben ja gelesen, was ist das Zeichen, wörtlich, deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Wenn bei Ihnen steht Ende und des Endes der Welt, ist das nicht sehr gut übersetzt. Es ist besser das Zeichen der Vollendung des Zeitalters. Ich habe das hier in der Fußnote erklärt. Der Ausdruck die Vollendung des Zeitalters, griechisch Syntheleia tou Aionos, muss in einem jüdischen Kontext verstanden werden. Die Rabbiner unterschieden zwischen diesem Zeitalter, Ha'olam Hazeh. Das war ein fester Ausdruck im Judentum. Und darum sprechen die Jünger eben über Dinge, die sie kannten. Ha'olam Hazeh, dieses Zeitalter. Und sie sprachen über das kommende Zeitalter, Ha'olam Haba. Und das ist das Zeitalter, in dem der Messias sein Weltreich nach Daniel 7,13 errichten wird. Also die Frage, was ist das Zeichen der Vollendung des Zeitalters in Bezug auf dieses zukünftige, wann dieses Zeitalter abgeschlossen ist und damit das zukünftige beginnt? Das ist die Frage nach dem tausendjährigen Reich. Im Neuen Testament wird nämlich diese Unterscheidung ganz wörtlich aufgenommen. Die gegenwärtige Zeit und das gegenwärtige Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Und damit wird diese rabbinische Sicht neutestamentlich bestätigt. Ein Beispiel. Epheser 1, 21. Da spricht der Apostel Paulus und sagt, dass Jesus Christus auferstanden jetzt den höchsten Platz eingenommen hat. Gott hat ihn zu seiner Rechten gesetzt in den himmlischen Örtern, über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft. Und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Also der Apostel Paulus benutzt genau diese Ausdrücke wie die Rabbiner. Ha'olam Hazeh, dieses Zeitalter, Ha'olam Haba, das zukünftige Zeitalter. Und da wird auch gleich klar in Epheser 1, dass das zukünftige Zeitalter noch nicht jetzt ist. Das ist wichtig, weil die Reformatoren haben nicht an ein zukünftiges tausendjähriges Reich geglaubt. Und in der Confessio Augustana, da hat man in diesem reformatorischen Bekenntnis hat man sogar das als Irrlehre bezeichnet. Wer glaubt an ein zukünftiges tausendjähriges Reich? Nun, die Reformatoren hatten andere Themen, die wichtig waren zu ihrer Zeit. Das Thema Prophetie, das war noch nicht dran. Aber wir sehen im Neuen Testament, wird ganz klar geschieden zwischen diesen Zeitaltern. Und wenn die Jünger gefragt haben, Herr, was ist das Zeichen, wann dieses Zeitalter abgeschlossen wird, dann bedeutet das, was ist das Zeichen, dass das tausendjährige Reich kommt? Ich habe noch einige Stellen angegeben, Lukas 18, 30, Markus 10, 30 und Matthäus 12, 32, wo man diese Unterscheidung auch findet von dem gegenwärtigen und dem zukünftigen Zeitalter. Das hilft, weil heute doch eine Diskussion ist unter evangelikalen Christen. Gibt es ein tausendjähriges Reich in der Zukunft? Dann ist es gut, wenn man solche Munition bereit hat. Ja, nicht um auf die Gläubigen zu schießen. Das wollen wir nicht. Aber eben um so ein Thema biblisch zu verteidigen und dem ein Fundament zu geben. Also die vier Fragen. Wann findet die Zerstörung des zweiten Tempels statt? Was ist das Zeichen für die Zerstörung? Und dann, was ist das Zeichen der Wiederkunft Christi? Was ist das Zeichen dafür, dass das tausendjährige Reich beginnen wird? Und nun, der Herr gibt Antwort in Matthäus 24 und Markus 13 auf die Fragen 3 und 4. Wir lesen jetzt Matthäus 24, 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Das will sagen, ich bin der Messias. Man kann bei Christus immer Messias einsetzen, dann wird es manchmal etwas deutlicher, was gemeint ist. Ich bin der Messias. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben an verschiedenen Orten. Alles dieses aber ist der Anfang der Geburtswehen. Dann werden sie euch in Drangsale überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele geärgert werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort, wer es liest, der beachte es. Das ist eine Einfügung von Matthäus. Dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, nicht hinabsteige, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, nicht zurückkehre, um sein Kleid zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Alsdann, wenn jemand zu euch sagt: Siehe, hier ist der Messias, oder hier, so glaubt nicht, denn es werden falsche Messiasse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorher gesagt. Wenn sie nun zu euch sagen: Siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, in den Gemächern, so glaubet nicht. Denn gleich wie der Blitz ausfährt von Osten und scheint bis nach Westen, also wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wo irgend das Aas ist, da werden die Adler versammelt werden. Alsbald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von den äußersten Enden der Himmel bis zu ihren äußersten Enden. Bis dahin. Nun ist es ganz wichtig, wir haben nicht in allen Evangelien alle vier Fragen gefunden. Und wir werden sehen, wir werden nicht in allen Evangelien die Antworten auf alle vier Fragen finden. Aber die Antwort auf Frage 3 und 4, wir können ja die vier schön in zwei Gruppen teilen, nämlich zwei Dinge sind bereits schon erfüllt. Die Antwort auf Frage 1 und 2 betrifft ein Thema, das ist bereits erfüllt. Und 3 und 4, das ist noch zukünftig. So können wir das schön scheiden. Der Herr Jesus, da haben wir jetzt gelesen, erklärt Im Blick auf seine Wiederkunft und auf den Beginn des tausendjährigen Reiches, da gibt es eine ganze Reihe von Zeichen. Er nennt diese endzeitlichen Erscheinungen Geburtswehen. Das haben wir in Matthäus 24, 8 gefunden. Alles dieses aber ist der Anfang der Wehen oder Geburtswehen. Das ist wichtig. Also die Endzeitzeichen verlaufen wie Geburtswehen. Und das kann man so umschreiben. In der Endzeit der Schwangerschaft, also ich rede jetzt von einer normalen Schwangerschaft, da gibt es auch eine Anfangszeit und eine Endzeit, ja? In der Endzeit der Schwangerschaft setzen plötzlich schmerzende Muskelkontraktionen ein. Stimmt, oder? Ich habe es 6-mal erlebt. Also meine Frau. Aber ich habe voll mitgemacht. Die Schmerzen kommen periodisch. Immer wieder. Aber zuerst in ganz großen Abständen. Die Abstände verkürzen sich immer mehr. Die Spannung nimmt zu. Das Weh verstärkt sich zunehmend. Und ja, dann weiß man, jetzt sollte man gehen, falls man keine Hausgeburt macht. Also, das Weh verstärkt sich zunehmend und plötzlich setzt dann die Eskalation ein. Die zum Höhepunkt der 9-monatigen Wartezeit führt. Das sind die Presswehen. Und die muss man dann voll ausnützen. Ich sage das nicht nur für die, die das noch vor sich haben und nicht wissen, wie das geht. Da muss man wirklich mitmachen. Mann und Frau. Aber das ist wirklich, das ist eine Schmerzenszeit. Presswehen und dann die große Freude. Ein Mensch kommt in die Welt. Und das entspricht hier dem Kommen des Menschensohnes. Darum ist also dieses Zeitalter wird verglichen mit dem Zeitalter einer Schwangerschaft. Die Jünger standen am Anfang dieser Zeit und sie wollten wissen, was ist dann das Zeichen für deine Wiederkunft? Und so erklärt der Herr, wie die Zeichen eben einsetzen ganz am Schluss als Geburtswehen. Und die führen dann zu dem kommenden Zeitalter. Ja, dann, das ist so etwas Gewaltiges. Es gibt ja junge Frauen, die haben Angst vor Gebären und so. Dabei, das ist ein existenzielles Erlebnis. Also das muss man wirklich empfehlen. Ja, für die, die berufen sind. Das ist ein existenzielles Erlebnis, etwas ganz Gewaltiges. Das bleibt fürs ganze Leben. Und mit der Geburt, das ist so gewaltig. Die Frau hat gelitten, aber das ist alles vergessen nachher. Das ist vorbei. Wirklich ein neues Zeitalter beginnt. Das kommende, das zukünftige Zeitalter. Ja, also, und wenn man das so erlebt hat, und ich meine, die das nicht selber erlebt haben, die können ja Hebamme werden oder so, und miterleben, das ist wirklich etwas Gewaltiges und hilft einem, die Lehre des Herrn hier besser zu verstehen. Also, wir haben gesehen, die Jünger haben gefragt, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Was ist das Zeichen des Abschlusses der gegenwärtigen Heilszeit? Und jetzt, was hat der Herr gesagt als Antwort? Er hat nicht je ein Zeichen angegeben, sondern ich habe da versucht, das zu systematisieren und bin auf diese Weise auf 17 Zeichen gekommen. Wir sehen, der Herr ist nicht so, dass wenn man ihm eine Frage stellt, dann gibt er, sagt die Antwort, so viel wie man erwartet. Sondern er, erstens mal, holt er immer weiter aus. Er hat doch viel, viel mehr erzählt, das haben sie gar nicht gefragt. Das ist typisch. Wenn der Herr eine Gelegenheit hat, eine Frage zu beantworten, nimmt er das als Anlass, um noch viel mehr zu sagen. Und seine Antwort umfasst immer viel mehr, als was die Leute erwarten. So ist unser Herr. Also wenn Sie das dann selber durcharbeiten, vielleicht kommen Sie durch eine andere Einteilung auf 18 Zeichen. Ich habe es einfach so versucht, mal zu systematisieren, aber das macht doch schon mal deutlich, eindrücklich, der Herr spricht über 17 Zeichen etwa. Und nicht nur über das Zeichen deiner Wiederkunft, das Zeichen des Abschlusses. Nun gehen wir mal hier etwas durch. Das Erste, was der Herr sagt, ist nicht ein Zeichen, sondern eine Warnung. Seht zu, dass euch niemand verführe. Also Endzeit ist offensichtlich die Zeit der Verführung, wo wir als Gläubige, bevor wir mal wissen sollen, was kommt, zuerst mal wissen sollen, dass wir uns nicht verführen lassen sollen. Eindrücklich in Markus 13, am besten hat man irgendwas drin, damit wir schnell von einer Stelle zur anderen blättern können. In Markus beginnt es ja auch mit der gleichen Warnung, Vers 5, seht zu, dass euch niemand verführe. Und wie endet es in Vers 37? Was ich aber euch sage, sage ich allen, wachet. So ist das gerahmt in Markus, die ganze Rede. Passt auf, wacht. Lasst euch nicht verführen. Das erste Zeichen, das er erwähnt, ist Verführer. Falsche Messias, falsche Propheten kommen und die führen Zeichen und Wunder aus. Und es werden auch viele Menschen verführt. Ich habe hier alle Stellen angegeben, wo man zu diesem Punkt etwas findet in diesen Kapiteln. Zweiter Punkt. Kriege und Kriegsnachrichten. Also Kriegsgerüchte ist ein altes Wort für Kriegsnachrichten. Nation erhebt sich gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Also da haben wir eine Ankündigung von Weltkriegen. Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Das ist nicht mehr so ein Einfrontenkrieg, sondern das ist genau das Phänomen des Weltkrieges. Und das ging ja in Phasen, nicht? Wir wissen, wie das über diese Jahre 1939 bis 1945 im Zweiten Weltkrieg, wie eine Nation nach der anderen in den Krieg einsetzte, versetzt. Aber eben Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Nun, wir haben im 20. Jahrhundert zwei Weltkriege erlebt. Interessant, in der Geschichte kennt man keinen Ersten Weltkrieg vor dem 20. Jahrhundert. Es war ein neues Phänomen. Weltkrieg in dieser Weise. Der Erste Weltkrieg 1914 bis 1918, der Zweite 39 bis 45. Im Zweiten Weltkrieg hat es circa 50 Millionen Tote gegeben. Ich meine, diese Art von Kriegen hat man nie gekannt in der Menschheitsgeschichte. Wo 50 Millionen Menschen umgelegt werden innerhalb von ein paar Jahren. Und seither hat man ja Frieden in der Welt. Und trotzdem, seit 1945 bis heute sind in Dutzenden von Kriegsgebieten weltweit wieder etwa 50 Millionen Menschen umgelegt worden. Also rein von den Dimensionen her ist das, was in kriegischer Hinsicht das 20. Jahrhundert gebracht hat, überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit dem, was die Weltgeschichte früher vorstellen konnte. Und wenn wir wieder daran denken, es geht hier um Geburtswehen. Es geht hier also um eine Entwicklung. Und wir wissen, wenn ein dritter Weltkrieg losgeht, dann wird der nicht mehr auf dem Niveau des zweiten stattfinden. Sondern das Verheerende, was man heute hat an Kriegsmitteln, ist ja nicht zu vergleichen mit den Möglichkeiten, die man im Zweiten Weltkrieg hatte. Also da sehen wir, auch darin sehen wir diese Prophetie der Geburtswehen. der periodischen Verstärkung des Wehes. Dann drittens spricht der Herr über Hungersnöte. Das 20. Jahrhundert hat man bezeichnet als das Jahrhundert der Hungersnöte. Und man stelle sich vor, ein Drittel der Menschheit hungert und ist unterernährt. Das sind 2000 Millionen Menschen. Natürlich, man hat früher auch nie eine Erde gekannt mit 6-7 Milliarden Menschen. Also bereits eben auch von den Dimensionen der Menschheit hier gesehen, sind die Katastrophenereignisse heute eben auf einem ganz anderen Niveau angesetzt. Aber wenn man sich das vorstellt und tagtäglich Tausende von Menschen, die verhungern im 20. Jahrhundert, dann sehen wir in Verbindung wieder mit den Wehen etwas ganz Deutliches. Natürlich hat es immer Hungersnöte gegeben in den Kriegen. Aber das Verheerende in dieser Weise hat es noch nie gegeben. Das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Hungersnöte. Und das 21. hat ja erst begonnen. Dann spricht der Herr über Unruhen. Und zwar nur in Markus 13,8 und Lukas 21,9. Sie sehen, ich habe jetzt das systematisiert, wirklich alles herausgenommen aus allen drei Kapiteln. Unruhen, vielleicht ist das nicht in allen Bibeln drin. Das hängt damit zusammen, dass es nur im Mehrheitstext zu finden ist, im sogenannten Majority-Text. So, vom Neuen Testament gibt es etwa 5300 griechische Handschriften. Und 95% dieser Handschriften umfassen den Majority, eben den Mehrheitstext. Und ich habe schon ein anderes Mal ein bisschen erklärt, warum es gute wissenschaftliche Argumente gibt, dass dieser Text eben verlässlich ist. Natürlich, wenn der so geografisch so weit verbreitet ist, sieht man, das ist nicht eine Sonderentwicklung, wie an gewissen Orten, wo Handschriften abweichen, zum Beispiel in Ägypten. Der Majority-Text ist also der umfassende Text, der so einstimmig, einer solchen überwältigenden Einstimmigkeit ein Zeugnis gibt, eben auch von diesem Wort Unruhen. Griechisch Tarachai, das bedeutet Störung der gewöhnlichen Ruhe, Erregung, Bestürzung, Tumult. Dann spricht der Herr aber auch über Empörungen in diesen Versen. Und da steht griechisch das Wort akatastasiai, und das bedeutet Volksaufstände. Also all diese Revolutionen und Aufstände, die eben auch gerade im 20. Jahrhundert weltweit eine dermaßen gewaltige und verändernde Bedeutung bekommen haben. Denkt man nur an die russische Revolution, um nur ein Beispiel zu geben, was das die Welt verändert hat. Diese Aufstände, die dann zur Bildung der Sowjetunion geführt haben und die Welt während Jahrzehnten bedroht hat in der Sicherheit. Gut, das wäre also zu Unruhen und Empörungen. Dann fünftens spricht der Herr über Seuchen, griechisch Leumoi. Wenn das in Ihrer Bibel nicht vorhanden ist, dann können Sie sich eine Bemerkung machen am Rand, Majority-Text. MT bezeugt das Wort Seuchen. Es bedeutet Epidemien, Krankheiten. Die sollen also auch in ihrer Intensität und Bedeutung in der Endzeit zunehmen. Und da verweise ich nur mal auf das Problem nicht der Epidemie, sondern der Panepidemie AIDS. Das ist nämlich keine Epidemie mehr, sondern das ist eine Epidemie, kann zum Beispiel die USA bedrohen oder die Schweiz bedrohen. Aber eine Seuche, die ganze Welt bedroht, das ist eine Panepidemie. Eine umfassende, allumfassende Epidemie. So haben wir das zum Beispiel in der Seuche AIDS, von der man ja annimmt, dass in den kommenden Jahren große Teile Afrikas entvölkert werden. Und tagtäglich sterben 6.000 Menschen in Afrika an AIDS. Das entspricht den Todesopfern vom 11. September. Und diese Katastrophe in diesem Ausmaß haben wir tagtäglich allein in AIDS. Muss man sich mal vorstellen. Hepatitis C und so weiter. In den vergangenen paar Jahrzehnten sind ja unzählige neue Krankheiten dazugekommen. Weiter, sechstens, der Herr spricht über große Erdbeben an verschiedenen Orten. Natürlich hat es schon immer Erdbeben gegeben. Und im Mittelalter mal ein ganz schlimmes in Basel zum Beispiel. Aber es gab ja auch noch nie so viele Menschen früher. Also manche Erdbeben heute, die haben eine so verheerende Wirkung, weil die Erde eben dermaßen bevölkert ist. Und in diesem Ausmaß, nicht rein zahlenmäßig, wie oft kann man auf der Richterskala etwas ablesen, sondern in der Verheerung, in der Zerstörung, in der Bedeutung der Erdbeben, muss man sagen, was in den letzten Jahrzehnten an Erdbeben geschehen ist, das ist wirklich die Erfüllung von solchen Muskelkontraktionen, die in ihrer Intensität bedrohlich zunehmen. Siebtens, der Herr spricht über Verfolgung der Gläubigen und Martyrium. Hass von allen Nationen. In dem Zusammenhang ist es bemerkenswert. Wir wissen ja, dass es in den ersten drei Jahrhunderten unter den Römern schwere Christenverfolgungen gegeben hat. Bis zu Diokletian um 311. Das war die massivste im ganzen Römischen Reich. Aber ist man sich dessen im Klaren, dass im 20. Jahrhundert ein Vielfaches an Christen ermordet worden sind als in diesen drei Jahrhunderten? Wer hat schon beachtet, was im Sudan geschehen ist? Dort ist ein richtiger Religionskrieg seit vielen Jahren und da sind ja etwa 2 Millionen Menschen durch den Islam ermordet worden. Und viele Christen wurden ermordet und sogar gekreuzigt im 20. Jahrhundert. Denkt man an die Christenverfolgung in der Sowjetunion, in China. Das Ausmaß hat es noch nie gegeben in der Kirchengeschichte, was wir im 20. Jahrhundert als Zeugen feststellen müssen. Achtens, sagt der Herr, viele geben den Glauben auf und wenden sich gegen Gläubige. Das ist das Gegenteil von Erweckung. Also Abfall, Wegwendung vom wahren Glauben. Feindschaft gegen den Glauben. Auch ein Zeichen der Geburtswehen. Und wenn wir denken, wie das 20. Jahrhundert eigentlich ein Zeitalter des Abfalls vom Christentum ist, in einer Art und Weise, wie man das noch nie gekannt hat in früheren Jahrhunderten. In den früheren Jahrhunderten hat sich das Christentum immer ausgebreitet. Und heute in Nordamerika und Europa sehen wir einen Rückgang des Christentums. Und dann ein Wort, Lukas 21, 11. Es kommt nur in dieser Stelle vor, in allen drei Kapiteln, heißt Schrecknisse. Es entspricht dem griechischen Wort Phobetra im Grundtext und es heißt schreckliche Ereignisse, Schreckmittel, Terror. Wir sprechen darüber nach der Pause. Wir machen jetzt Pause bis 17:55, also eine Viertelstunde. Wir sind stehen geblieben beim 9. Zeichen, der Wiederkunft Christi. Schrecknisse, Lukas 21, 11, griechisch Phobetra. Schreckliche Ereignisse, Schreckmittel, Terror. Und da ist es wieder wichtig, daran zu denken, es geht um Zeichen, die Geburtswehen sind. Übrigens, das habe ich noch nicht gesagt, auch die Rabbiner sprachen aufgrund des Alten Testaments von einer schrecklichsten Zeit vor dem Kommen des Messias. Also im Talmud findet man diese Auffassung, das ist nicht eine Auffassung aus irgendwelchen Eingebungen, sondern natürlich aufgrund des Alten Testaments. Eine schreckliche Zeit der Geburtswehen des Messias. Chevlo shel Mashiach, die Geburtswehen des Messias, das ist ein fester Begriff im Talmud. Und das nimmt der Herr hier auf, weil es korrekt, weil es richtig ist. Und er spricht auch über diese zunehmenden Kontraktionen. Und dazu gehören auch die gehört auch der Terror. Und es ist ja eigentlich so, der Terrorismus, der moderne internationale Terrorismus hat eingesetzt nach dem Sechstagekrieg 1967. Und längst vergessen ist, was die PLO und Arafat gemacht haben, 40 Flugzeugentführungen. Die größte Entführung aller Zeiten, 4 Flugzeuge gleichzeitig. Schiffsentführungen und Ermordung von Tausenden von Leuten gehen auf Kosten der PLO. Aber wieso eigentlich nach dem Sechstagekrieg? Eine ganz kurze Erklärung zum Islam. Der Islam entstand im 7. Jahrhundert, 6. 7. Jahrhundert, durch Mohammed, er starb 622. Anfänglich war Mohammed gegenüber Christen und Juden positiv gesinnt, weil er meinte, sie würden ihn als einen Propheten in der Reihe der biblischen Propheten anerkennen. Das geschah aber nicht. Dann wurde er zum Feind. Die Suren im Koran, die positiv über Christen und Juden sprechen, die stammen noch aus der günstigen Zeit. Und dann gibt es die Suren ab diesem Bruch. Und die sprechen davon im Koran, dass man sie bekämpfen muss. Juden und Christen muss man bekämpfen. Das steht im Koran. Im Koran. Und Mohammed hatte unglaubliche militärische Erfolge. Das hat dann seine Nachfolger darin bestärkt, dass militärischer Erfolg ist der Beweis für die Überlegenheit des Islams über Christentum, Judentum und Heidentum. Und darum, nach seinem Tod, 622, da sind ja viele Araber vom Islam abgefallen. Und das gab ein schreckliches Gemetzel. Tausende wurden abgeschlachtet. Denn Abfall vom Islam bedeutet Tod. Ein Moslem darf nicht die Religion wechseln. Dann begann man aber den Islam mit dem Schwert auszubreiten. 638 marschierten die Muslime in Jerusalem ein. Und in der Folge bauten sie dann den Felsendom, die Omar-Moschee, auf den Ort des Allerheiligsten des jüdischen Tempels. Auf den Felsen, auf dem Berg Zion. Da steht die Moschee heute noch. Es gab weiter unglaubliche militärische Erfolge im 7. und im 8. Jahrhundert. Schließlich wurde auch ganz Nordafrika erobert. Und das hat die Überzeugung gestärkt, der Islam ist die überlegene wahre Religion, weil er militärisch unbesiegbar ist. Das führte im 12. Jahrhundert zu der orthodoxen islamischen Lehre von Marwadi, die heute noch von ganz großer Bedeutung ist. Er teilt die Welt ein in Dar ul-Islam. Das ist das Gebiet, das der Islam bereits erobert hat. Das islamische Gebiet, das Haus des Islam wörtlich. Der Rest der Welt ist Dar ul-Harb, das Haus des Schwertes. Das muss noch geholt werden für den Islam. Der Islam hat Jahrhunderte erlebt der Ruhe gegenüber Christen und Juden. Aber im 12. Jahrhundert hatten die Europäer mit den Kreuzzügen massive Erfolge. Und die konnten auf Darul Islam in Palästina etwa 100 Jahre ein Königreich der Kreuzfahrer halten. Das war natürlich eine Erschütterung des Islams. Wie kann es sein, dass Christen militärisch stärker sind als Muslime? Aber schließlich hatte sie Sultan Saladin wieder rauswerfen können, besiegen können. Und das hat den Islam wieder in der ursprünglichen Sieghaftigkeit bestärkt. Aber dann kam die etwas modernere Geschichte. Napoleon landete in Gaza und nahm islamisches Gebiet ein, ging nach Ägypten, machte große Eroberungen und auch viel Diebstahl, ja, das kann man in Paris nachschauen, im Louvre, so heißt das große Museum dort, hat eine gute Ägyptologieabteilung, lohnt sich, die anzuschauen. Ja gut, aber das war eine Erschütterung des Islams, denn wie ist das möglich, dass Christen militärisch erfolgreicher sind? Aber gut, auch das hat er sich wieder gewendet, das mit Napoleon. Und dann kamen Ende des 19. Jahrhunderts jüdische Einwanderer aus Russland nach Palästina. Und die kauften da Land auf. Gut, verwüstetes Land, Malaria-Land und erst noch für teures Geld. Aber mit der Zeit entwickelte sich das zu einer Bedrohung. Denn das wurde zu einer richtigen Einwanderungswelle. Das war ja die erste Einwanderungswelle ab 1882. Und da kam eine zweite Welle, eine dritte Welle und so weiter. Und dann hat man plötzlich gemerkt, das ist eine Bedrohung. Jetzt kommen Juden und kaufen islamisches Gebiet auf und dann verfügen sie darüber. Das geht natürlich nicht. Und dann kam der Erste Weltkrieg, 1914. Ein Krieg, wie die Welt ihn das noch nie gesehen hat. Während des Krieges stellten sich die Türken, die Osmanen, die ja große Teile des Nahen Ostens beherrschten, auf die Seite von Deutschland, auf die zukünftige Verliererseite. Dann kamen die Engländer und Franzosen und schlugen das Osmanische Reich zusammen, eroberten riesige Teile von Darul Islam. Und das war natürlich ein Schock. Wie können Christen Muslime besiegen? Und noch verrückter, die Engländer machen während des Krieges 1917 eine Erklärung, die Balfour-Erklärung, und die sagen, wir werden uns einsetzen, in Palästina eine nationale jüdische Heimstätte zu schaffen. Das geht nicht. Das ist absolut gegen den orthodoxen Islam. Juden und Christen dürfen als Untertanen zweiter Klasse in islamischen Ländern leben. Das haben Juden jahrhundertelang erlebt und wussten auch, wie man das handhaben musste. Wenn ein Araber kam und sie waren auf dem Kamel, muss man absteigen, daneben gehen und wenn man ihn nicht mehr sah, durfte man wieder aufs Kamel. Also, als Untertanen ja, aber nicht als Herrscher. Und das führte in den 20er Jahren zu Terrorismus, islamischem Terrorismus gegen die Engländer in Palästina. Und gegen die siedelnden Juden. Die Engländer bekamen tatsächlich kalte Füße und zogen sich feige aus der Affäre. Sie hatten ja das Mandat nach dem Ersten Weltkrieg über Palästina, aber das wurde ihnen zur Last. Und so schickten sie sich an, das Land zu verlassen. Und es kam der Zweite Weltkrieg mit einer Vernichtung von 6,5 Millionen Juden. Und nach dem Krieg, 1947, war die UNO zusammen. Es ging um die Frage, soll nun ein Judenstaat entstehen in Palästina oder nicht? Die islamischen Länder haben gesagt, auf keinen Fall. Wir machen den Staat kaputt in seinen Fundamenten. Sofort werden wir die Juden umbringen im Land. Aber die Welt war unter Schock. Nachdem man die Konzentrationslager geöffnet hatte, was da ans Licht kam. Es war grauenhaft, was diese Soldaten, diese Amerikaner, was die gesehen haben in diesen Camps, unbeschreiblich. Hartgesottene Männer sahen, was unerträglich war. Die Welt war unter Schock Und wir wissen ein bisschen wieder seit dem 11. September, was das bedeuten kann, wenn die Welt wenigstens für kurze Zeit unter Schock steht. Aber das war ein Schock viel tiefer. Und darum 1947 im November stimmte eine Mehrheit der Vereinten Nationen für die Schaffung eines Judenstaates in Palästina. Das war aber gegen orthodoxen Islam. Aber der Schock hat sie dazu gebracht, Ja zu sagen. Und die Muslime haben gesagt, wir machen sie kaputt. Und tatsächlich, am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel ausgerufen. Am 15. marschierte der Irak mit seiner offiziellen Armee ein. Die waren ja schon früher unabhängig geworden. Die Armee von Jordanien, Syrien, Libanon, Ägypten, Saudi-Arabien, Jemen und noch weiteres an Kontingenten marschierten ein, wollten die Juden kaputt machen. Und 1948 tobte dieser Unabhängigkeitskrieg. Am Schluss waren alle Feinde besiegt. Und zwar, Israel hatte noch gar keine wirkliche Armee. Die hatten kaum schwere Waffen. Und das waren 7 offizielle Armeen mit schweren Waffen. Und die waren nachher geschlagen. Und das Land Israel war nachher noch größer. Das hat natürlich eine Schockwirkung gehabt auf den Islam. Wie ist das möglich, dass schwache Juden stärker sind als 7 Armeen? Dann versuchte man es wieder in den 50er Jahren. Die Aggression von Ägypten her. Und das führte dann zum Sinai-Feldzug. Und Israel eroberte den ganzen Sinai. Die Panzer standen vor Kairo. Das war in den 50er Jahren. Gut, dann konnte man den Sinai wieder zurückgeben im Zug von Waffenstillstandsbemühungen. Aber das war wieder ein Schock. Der ging sehr, sehr tief. Denn so etwas hat der Islam ja nie erlebt in den früheren Jahrhunderten. Gut, so wartete man, wir müssen aufrüsten, bis in die 60er Jahre. Und dann fühlte man sich stark genug. In den 60er Jahren hat dann Nasser, der Präsident von Ägypten, hat das Hotel Palästina gebaut, hat die islamischen politischen Führer versammelt und man hat die Totalzerstörung Israels beschlossen. Wir werden die Juden umbringen. Das führte zum Sechstagekrieg 1967. In den Junitagen war Israel zum Erstschlag gezwungen. Nach 6 Tagen war Ägypten, Syrien und Jordanien, also alle Frontabschnitten, geschlagen. Und Israel war so groß wie noch nie. Der ganze Sinai erobert, Gazastreifen, Westjordanland, Golanhöhen, Ostjerusalem mit dem Tempelberg. Das drittwichtigste Heiligtum des Islam ist in jüdische Hände gekommen. Was ja eigentlich damals im 7. Jahrhundert der Beweis war, dass der Islam dem Judentum überlegen ist. Darum steht die Moschee auf dem Allerheiligsten des Judentums, um zu zeigen, wir sind dem Judentum überlegen. Kann man sich diesen Schock vorstellen? Am Sabbat, am 7. Tag, ist Ruhe. Unglaublich. Und das hat zu einem Todeskampf des Islam geführt. Und darum nach 67, nach diesen, psychologisch würde man sagen, nach diesen tiefen Verletzungen, die nie wirklich geheilt worden sind, gab es nur noch eins: Sieg um jeden Preis. Und das hat zu dem internationalen Terrorismus geführt. Und dann kam ja noch der Yom Kippur-Krieg. Da hat man 1973 sich überlegt, so, jetzt machen wir die Juden kaputt. Und zwar kommen wir am Yom Kippur, dem Tag der Buße und der Reue, der heiligste Tag in Israel. Kein Fernseh, kein Radio läuft. Keine Sendung. Viele Juden gehen bis zu 5 Stunden in die Synagoge, um ihre Sünden zu bekennen. Kein Taxi, kein Bus fährt. Und da griffen sie an Ägypten und Syrien. Und es gab eine Katastrophe. Denn die Armee wusste ja nichts, dass Krieg war. Konnte ja die Reserve gar nicht mobilisieren. Und so in den ersten Stunden und Tagen gab das unzählige Todesopfer in Israel und auch viele Verletzte und solche, die im Sterben lagen, bis dann innerhalb von 3 Tagen die Reserve doch mobilisiert werden konnte und die Feinde konnten dann zurückgedrängt werden. Wieder standen die Panzer vor Damaskus und bedrohlich bei Ägypten. Aber das war eigentlich wieder ein Schock. Also in der größten Schwächestellung hat man sie angegriffen und zwar wieder eine Niederlage. Und das erklärt nun noch besser, was eigentlich heute abgeht mit dem Terrorismus. Das ist der Todeskampf des Islams, der darum kämpft, zu zeigen, wir sind stärker, militärisch stärker als Juden und Christen und Heiden. Und natürlich wird Amerika gesehen als der größte Beschützer des Judenstaates. Ist er ja auch. Es gibt ja auch mehr Juden in Amerika als in Israel. Das sind 2 Judenstaaten, unter uns gesagt. Ja. Aber es gibt auch so viele echte Christen in Amerika. Amerika ist ein ganz komisches Land. Es gibt so besonders viele Gottlose und Satanisten und alles Mögliche in Amerika. Und es gibt so viele echte Christen. Also Licht und Finsternis ist dort ganz nahe beieinander. Ja gut, es wird natürlich Amerika als Bedrohung des Islam gesehen. Im ganzen Problem um Israel. Und das erklärt, was geschehen ist am 11. September. Das soll ein Zeichen setzen, der Islam ist stärker als Amerika. Glaubt ja nicht, wir seien schwächer. Denn das darf ja nicht sein. Denn militärische Stärke ist der Beweis für die richtige Religion. Das muss man aus dieser Perspektive sehen. Und der Herr Jesus spricht von diesen Muskelkontraktionen, diesen schmerzhaften Wehen der Endzeit, Schrecknisse, Terrorismus, als ein Phänomen, das eine Phase erreicht hat, die den internationalen Terrorismus der vergangenen Jahrzehnte nun absolut überboten hat. Aber wir können sicher sein, das war nicht das Letzte. Die Wehen sind noch nicht in der Presswehenphase. So viel zu Punkt 9. 10. Der Herr Jesus spricht in Matthäus 24, 12 vom Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit. Griechisch Anomia bedeutet Verachtung von Recht und von jedem verbindlichen Maßstab und von jeder Ordnung. Das nimmt also zu und nimmt überhand in den Wehen. Und da können wir einordnen die ganze Unmoral, die aufgebrochen ist in der westlichen Kultur, besonders seit den 60er Jahren mit der sexuellen Revolution. Unmoral, Unzucht durch Konkubinat, Partnerwechsel, Ehebruch, Homosexualität, Pornografie, dann auch die Gewalt, die zunehmende Gewalt gehört da hinein. Das Thema der Abtreibung, das ist Gesetzlosigkeit. Und ich habe in der Fußnote hier bemerkt, jährlich rechnet man heute mit circa 50 Millionen Abtreibungen weltweit. Das ist also Jahr für Jahr die Opferzahl des Zweiten Weltkrieges. Und wir tun so, wie alles ungefähr normal ist. In der Schweiz kann man von einer gemäßigten Dunkelziffer von 30.000 ausgehen. Aber das schreibe ich nur so, um nicht Leute ganz wütend zu machen. Es gibt gute Gründe zu denken, dass sie viel höher ist. Aber ich meine, 30.000 reicht schon. Und das in einem Rechtsstaat. In einem Rechtsstaat, die Gesetzlosigkeit, die Anomia wird überhand nehmen. Und dabei können wir auch denken an die zunehmende Gottlosigkeit, die sich im 20. Jahrhundert, auch speziell seit diesem kulturellen Umbruch, dieser Revolution der 60er Jahre, Gottlosigkeit, Die Bibel, Gott und sein Wort, hat keine Bedeutung, Autorität mehr für unsere Gesellschaft. Götzendienst, zurück zur Natur. Natur wird verehrt anstatt der Schöpfer. Okkultismus, Esoterik ist ein Milliardenmarkt allein in der Schweiz. Drogenmissbrauch, Kriminalität, Anarchismus, Terrorismus. Das kann man alles subsummieren unter diesem Begriff Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit. Ich verweise in der Fußnote noch auf 2 Timotheus 3, 1 bis 6, wo Paulus über die letzten Tage spricht und über das moralische Erscheinungsbild unter den sogenannten Christen. Elftens, der Herr sagt, die Liebe der vielen wird erkalten. Matthäus 24, 13. Und zwar wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit. Der Ausdruck die vielen ist ein bisschen schwierig, aber im Alten Testament ist das ein fester Begriff, eine alttestamentliche Bezeichnung für die Masse in Israel. Ich habe hier Stellen aus Daniel angeführt. Daniel 9, 27, 11, 33, 39, 12, Vers 3. Der Ausdruck die vielen bezeichnet dort in allen Stellen, allen diesen Stellen, immer die Masse des jüdischen Volkes. Also der Herr spricht speziell die Situation Israels an und sagt, dass durch dieses Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit die Liebe erkalten wird. Also es wird, der Herr kündigt hier an, das Zunehmen der Gefühlskälte. Zwölftens, das Evangelium wird alle Nationen erreichen. Matthäus 24, 14. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Das ist eine ganz interessante Aussage. Denn der Herr sagt hier nicht, alle Stämme, alle Menschen werden das Evangelium hören. Alle Nationen. Und das ist heute soweit. Alle Nationen, zu allen Nationen der Welt ist die Botschaft gekommen. Nicht zu allen Menschen. Die Bibel ist übersetzt in über 2200 Sprachen. Wenigstens Teile, wenn nicht die ganze Bibel. Es gibt evangelistische Kassetten in über 5000 Sprachen und Dialekten. Und das meiste ist geschehen ab dem 19. Jahrhundert. Im Jahr 1800 war die Bibel übersetzt in etwa 70 Sprachen. Dann kam die Erweckungszeit in Nordamerika und Europa, Nordeuropa vor allem. Da ist das Missionsverständnis wieder neu aufgewacht, der Missionseifer. 1830, die Bibel war übersetzt in 137 Sprachen. Also da sehen wir etwas von Kontraktion, oder? Von Zunahme. Heute über 2200 Sprachen. Und mit den Kassetten sind über 5000 Sprachen und Dialekte erreicht. Und dank dem Radio, Transworld Radio macht eine wunderbare Arbeit auf diesem Gebiet, kommt das Evangelium rein in Länder, die auch politisch vollkommen quer stehen zur Evangeliumsverkündigung. Und Menschen aus allen möglichen Ländern können sich so bekehren. Also auch das ein ganz eindrückliches Zeichen, weil das heute erfüllt ist. Alle Länder sind erreicht. Und dann spricht der Herr 13. Zeichen von einem Götzenbild auf dem Tempelplatz. Matthäus 24, 15 und Markus 13, 14. Das ist noch zukünftig. Wie wir noch sehen werden, was das bedeutet. Aber mit diesem Vers, der über dieses Götzenbild auf dem Tempelplatz, an dem heiligen Ort spricht, sagt der Herr, beginnt die große Drangsal. Das ist das Zeichen für die große Drangsal. Dieses Zeichen hat sich in der Vergangenheit noch nie irgendwie erfüllt, als Parallele. Wir kommen darauf zurück. Da haben wir nun das Einsetzen der Presswehen. Das ist noch zukünftig. Also wir stehen noch vor den Presswehen. Weiter, 14. Große Zeichen am Himmel. Sonne und Mond verfinstert. Sterne fallen herab. Also Sternschnuppen, Meteore, die nicht einfach so in der Atmosphäre verglühen, wie das normal ist im Herbst, ja, die ideale Zeit, um Sternschnuppen zu sehen, sondern Meteore, die zuschlagen. Und heute spricht man ja von dieser potenziellen möglichen Gefahr von solchen Meteoren, die vor allem zwischen Erde und Mars kreisen, zum Teil sehr, sehr groß sind. Wenn die einschlagen, dann gibt es natürlich eine Eskalation von Katastrophen mit Erdbeben und so weiter und Überschwemmungen. Also der Herr sagt, das kommt, Sonne und Mond verfinstert, Sterne fallen herab, Himmelskräfte werden erschüttert. Das ist Matthäus 24, 29, dann Markus 13 und Lukas 21, alle sprechen darüber. 15. Der Herr Jesus spricht in Lukas 21, 25 bis 26 über höchste Ratlosigkeit der Nationen. Die Völker werden ratlos. Diese Welt wird nicht mehr regierbar. Und was das bedeuten könnte, das spüren wir, das spürt jeder heute. Wenn die Welt nicht mehr regierbar ist. Ratlosigkeit der Nationen. Aber das gehört noch in die Presswehen hinein. Das ist noch nicht jetzt. Und der Herr Jesus sagt, Menschen sterben, hauchen die Seele aus, vor Angst und Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen. Grauenhaft, wenn Menschen sterben aus Angst. Und weiter, der Herr, das haben wir noch nicht gelesen, Matthäus 24, 32, spricht 16. über das Gleichnis, über das Zeichen vom Feigenbaum. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr alles dieses seht, so erkennt, dass es nahe an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles dieses geschehen ist. Das Gleichnis vom Feigenbaum. Das ist ganz einfach. Wenn man sieht beim Feigenbaum, dass die Zweige jetzt beginnen wieder weich zu werden, das heißt also, dass die Flüssigkeit wieder durch die Zweige fließt im Frühjahr und die Blätter kommen, dann weiß man, jetzt kommt der Sommer. Das ist ganz einfach. Und dann bringt der Herr Jesus das in Verbindung mit dem Reich Gottes. Denn in Lukas, dort steht nicht nur, dass es nahe an der Tür ist, sondern dass das Reich Gottes nahe ist. Das ist das zukünftige tausendjährige Reich. Also nochmals, wer nicht glaubt, ein zukünftiges tausendjähriges Reich, was macht er damit? Eben das Gleichnis sollen wir nehmen, damit wir wissen, dass der Sommer bzw. das Reich Gottes vor der Tür steht, nahe ist. Nun, der Feigenbaum ist ein Bild von Israel. In Lukas 21, 29 bis 31 spricht der Herr Jesus auch von diesem Feigenbaum. Aber im gleichen Evangelium sprach er schon mal, nämlich Fußnote 7, in Lukas 13, 6 bis 9. Dort erzählt er ein Gleichnis vom Feigenbaum. Er sagt, da ist jemand, der 3 Jahre vorbeikommt an dem Feigenbaum und Frucht sucht. Und er findet keine Frucht. Und dann will er dass dieser Feigenbaum abgeschnitten wird. Der macht ja nur den Boden. Der ist ja nur unnütz auf dem Boden. Dann kommt aber der Gärtner und sagt dem Besitzer, nein, ich möchte noch ein Jahr um ihn graben, Dünger legen, gib mir noch die Chance, dieses eine Jahr. Und er sagt, gut. Und dann kann man ihn künftig dann abschneiden. Nun, das ist genau Folgendes. Der Herr Jesus kam 3 Jahre und reiste umher in ganz Israel und schaute, ob hier Frucht ist, ob die Menschen in Israel den Messias erwarten. Aber er fand in diesem Volk weitgehend keine Erwartung. Fruchtlosigkeit. Aber da kommt der Gärtner und sagt, nein, nicht abhauen. Ich will noch ein Jahr das Beste versuchen. Und effektiv, nach der Kreuzigung und Auferstehung, kam der Heilige Geist und gegenüber Israel wurde noch bis zur Steinigung von Stephanus ausschließlich nur für Israel nochmals ein Zeugnis abgelegt. Aber dieses Zeugnis wurde abgelehnt, auch vom Hohen Rat. Der Hohe Rat hat Christus zum Tod verurteilt und Stephanus steinigen lassen. Und ab Stephanus, in einer Steinigung, Apostelgeschichte 7, geht das Evangelium zu den Heiden. Da war gewissermaßen diese Chance für Israel vorbei und im Jahr 70 ging der Staat unter. Die Römer haben den Judenstaat vernichtet. Jerusalem zerstört, den zweiten Tempel vollständig vernichtet. Nun, im gleichen Evangelium sagt der Herr, sät den Feigenbaum, wenn er Blätter bringt. Will sagen, wenn plötzlich Israel, das abgehauen war, nun wieder dasteht, auf dem Boden, auf dem Land und Blätter treibt, nicht Frucht bringt, Blätter treibt, da ist der Staat wieder da. Und 1948 wurde der Staat gegründet. Also ein ganz wichtiges Zeichen hier Nummer 16. Aber in Lukas 21, 29 finden wir noch eine besondere Überraschung. Dort sagt der Herr nämlich nicht nur, sehe den Feigenbaum, sondern er sagt, und alle Bäume, wenn sie schon ausschlagen, so erkennet ihr von selbst, indem ihr es seht, dass der Sommer schon nahe ist. Wer sind die anderen Bäume? Ja, es gibt noch andere biblische Völker. Die Edomiter, die Moabiter, die Ammoniter, die Ägypter, die Syrer, die Babylonier und so weiter und so fort. Und schauen wir mal einen Blick ins 20. Jahrhundert. Auch die anderen Bäume schlagen aus. Libanon, eigene unabhängige Regierung 1943. Syrien, unabhängig ab 1943. Jordanien, formell unabhängig seit 1946. Irak, Selbstständigkeit 1932. Ägypten, Selbstständigkeit 1936. In der gleichen Zeit, wo der Feigenbaum beginnt zu blühen, kommen plötzlich andere biblische Nationen wieder zu Bedeutung auf der Weltbühne. Also das wäre Zeichen Nummer 17. Jetzt gehen wir, nachdem wir einfach die Übersicht von Zeichen haben, zum zeitlichen Ablauf über. Der Herr Jesus sprach in Matthäus 24, 8 über den Anfang der Geburtswehen. Das sind die Zeichen 1 bis 12. Die gehören eigentlich zum Anfang. Da sind wir drin. Da sind wir drin. Und ich habe bereits erklärt, mit Zeichen Nummer 13 kommt die Wende hin zu den Presswehen. Und da sagt der Herr Jesus, wenn ihr dieses Gräuelbild an heiligem Ort seht, der Antichrist wird in der Zukunft ein Götzenbild, das sprechen kann, auf den Tempelplatz stellen. Und zwar in den dritten Tempel. Na gut, jetzt schon wieder ein neuer Begriff. Bis jetzt steht ja immer noch eine Moschee. Aber es kommt ein dritter Tempel dorthin. Viele Stellen sprechen darüber, wie zum Beispiel Joel 1 und 2, Offenbarung 11, 2 Thessalonicher 2 und so weiter und so fort. Aber dieser jüdische Tempel, und es gibt viele Organisationen, die arbeiten heute darauf hin, bereiten auch schon die Tempelgeräte vor. Ich habe gesehen, original den goldenen Leuchter, bereit für den dritten Tempel. Den goldenen Schaubrottisch habe ich gesehen. Und einige, die hier sind, haben ihn auch gesehen. Und der goldene Räucheraltar und viele andere Geräte sind bereit, sind da. Aber die große Wende kommt, wenn dieser dritte Tempel durch den Antichristen entweiht wird. Ich habe hier verschiedene weitere Stellen angegeben auf dem Blatt. Der Herr Jesus sagt, wenn ihr das seht, da spricht jetzt die Gläubigen an, die gläubigen jüdischen Jünger, dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Da wird der gläubige Überrest aus Israel, schon wieder ein neuer Begriff, haben noch nie darüber gesprochen. Wir haben viele Stellen im Alten Testament, die sprechen davon, dass in der Endzeit, vor dem Kommen des Messias, ein Überrest in Israel umkehren wird. Ich muss vielleicht dazu eine Schlüsselstelle geben, nebst vielen anderen. Jesaja 10, Vers 20. Und sonst kann man mit der Konkordanz nach dem Überrest suchen. Und es wird geschehen an jenem Tage. Da wird der Überrest Israels und das Entronnene des Hauses Jakob sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt, sondern es wird sich stützen auf den Herrn, den Heiligen Israels. In Wahrheit, der Überrest wird umkehren. Der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Und jetzt ein ganz... Beim Stromausfall sind wir gekommen bis zu dem antichristlichen Götzenbild auf dem Tempelplatz. Und wir haben ja gelesen in Matthäus 24, dass der Herr sagt zu den Jüngern, also zu seinen Nachfolgern, dass dann die in Judäa sind, wenn sie dieses Zeichen sehen, auf die Berge fliehen sollen, weil dann die große Drangsalszeit anbrechen wird. Nun, wir haben auch schon gelesen über den gläubigen Überrest, der umkehren wird. Wir kommen gleich zurück auf Jesaja 10, da waren wir gerade dran. Ein Überrest wird umkehren, Vers 21. Und nun ganz wichtig, was folgt. Gott sagt zu Israel, denn wenn auch dein Volk, Israel, wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Vertilgung ist fest beschlossen. Sie bringt einherflutend Gerechtigkeit. Denn der Herr, der Ewige der Heerscharen, vollführt Vernichtung und fest beschlossenes inmitten der ganzen Erde. Da sind wir ganz klar in der großen Drangsal. Und Gott sagt, nicht ganz Israel wird umkehren. Nur ein Überrest wird umkehren. Zunächst diese 144.000, von denen wir schon heute Morgen gesprochen haben, für die, die da waren, die werden bezeichnet in Offenbarung 14 als Erstlinge. Das ist nicht der ganze Überrest, das sind die Erstlinge. Und diejenigen, die schon bekehrt sind, bis dieses Zeichen auftritt, die können dann fliehen auf die Berge, sind hauptsächlich im Westjordanland, und sie werden dann nach Jordanien flüchten. Und zwar sieht man das sehr eindrucksvoll in, das auf dem Blatt angegeben, in Jesaja 16,4, wo Gott Moab, das ist im heutigen Jordanien, aufruft, seine Schutzbefohlenen aufzunehmen und zu verbergen. Die werden also Unterschlupf finden in Jordanien. Dort werden sie für 3,5 Jahre von Gott versorgt werden. Davon spricht auch Offenbarung 12, 13 bis 17, Israel wird dort als eine Frau dargestellt, die in die Wüste flieht und dort für 3,5 Jahre ernährt wird, von Gott versorgt wird. Nun, das ist der Schutz, den Gott gibt, diesem Überrest vor der kommenden Katastrophe. Wie wird die große Drangsal ausgelöst? Durch einen Rachefeldzug des Königs des Nordens. In Daniel 11, da ist alles erfüllt. Daniel 11, Vers 1 bis zum Vers 36. Vers 35. Alles erfüllt, jedes Wort. Ab Vers 36 ist nichts erfüllt. Und da springt der Prophet in die Endzeit. Das wird noch in Vers 35 angedeutet. Bis zur Zeit des Endes. Denn es verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Und dann sind wir im Vers 36 in der Endzeit. Da wird der König in Israel beschrieben in der Endzeit, der Antichrist. Und dann in Vers 40 heißt es, und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm, das ist der Antichrist, der König aus Vers 36, zusammenstoßen. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Jetzt muss ich erklären, in Daniel 1 bis 35 finden sich 150 erfüllte Prophezeiungen. Ich habe das mal so durchgezählt. 150 erfüllte Prophezeiungen. Da geht es dauernd um den König des Südens und den König des Nordens. Das war in der erfüllten Prophetie immer Ägypten, König des Südens, und Syrien, König des Nordens. Ja, jetzt kommen wir plötzlich in die Endzeit. Und da heißt es von dem Antichristen, diesem scheußlichen, gottwidrigen Rebellen, der da in Daniel 11, 36 bis 39 beschrieben wird, zur Zeit des Endes wird er mit dem König des Südens zusammenstoßen. Das heißt, Israel wird einen Konflikt haben mit Ägypten. Und das gibt Syrien die Gelegenheit, dann überraschend in den Rücken zu fallen. Darum haben wir gelesen. Und der König des Nordens wird gegen ihn, den Antichristen, anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und er wird sie überschwemmen und überfluten. Und er wird eindringen in das Land der Zierde. Eine Bezeichnung für Israel, das herrliche Land. Und viele Länder werden zu Fall kommen. Diese aber werden seiner Hand entrinnen. Edom und Moab und die vornehmsten der Kinder Ammon. Nicht wahr? Moab wird verschont. Und dort ist der Überrest. Und er wird seine Hand an die Länder legen und das Land Ägypten wird nicht entrinnen. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Und Libyer und Äthiopier, wörtlich steht da Kusch. Kusch bezeichnet das Gebiet von Sudan, was ja islamisch ist, Eritrea und Äthiopien. Also Libyen und Kusch werden in seinem Gefolge sein, aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Ja, der Ost, da wird einiges in Bewegung kommen. Denn wenn Israel überrannt werden wird von Syrien, weil die Masse den Antichristen mit dem Götzenbild akzeptiert hat und die Verunreinigung des dritten Tempels akzeptiert hat, der Überrest kann fliehen, aber dann nimmt Gott diese schützende Hand, die er in all den Existenzkriegen, 48, 49, 56, 67, 73, bis hin zum Golfkrieg über Israel gehalten hat, die Hand wird weggehen. Das ganze Land wird überrannt werden. Ich lese weiter. Aber eben, da werden dann andere Bewegungen in dieser Welt, in den Nahen Osten aufmarschieren. Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Und er wird ausziehen in großem Grimm, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Und er wird sein Palastgezelt aufschlagen zwischen dem Meer, das Mittelmeer, und dem Berg der heiligen Zierde. Das ist der Tempelberg. Interessant, der hat es auf dem Tempelberg abgesehen. Und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Also da haben wir eine Kurzbeschreibung, wie also Syrien das alles überrennen wird. Übrigens können wir einen Schlachtplan zeichnen. Vers 40. Gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern auf dem Landweg und mit vielen Schiffen. Da kommen wir also über den Mittelmeerweg. Das sind zwei Linien von Norden her. Dann gibt es natürlich noch viele andere Stellen, die sprechen über diesen Angriff. Psalm 83 ist ganz besonders wichtig, wo man eine riesige Koalition findet von heute islamischen Nationen, die das Ziel haben, Israel vollständig zu vernichten. Und dann heißt es dort, dass sie die Wohnungen Gottes erobern wollen. Da haben wir es. Den Tempelberg zurückerholen. Dann ist ganz eindrücklich, ausführlich Jesaja 28, 14 bis 29, 24 und dann Sacharja 12, 1, 2 und 14, 1, 2. Also Syrien wird Jerusalem einnehmen. Ich lese aus Sacharja 14, oder mal Sacharja 12, 1, 2, Vers 2. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Dann Sacharja 14, siehe, ein Tag kommt für den Herrn. Da wird deine Beute verteilt werden in deiner Mitte. Und ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg versammeln. Und die Stadt wird eingenommen. Und die Häuser werden geplündert werden. Und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen. Aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Ganz eindrücklich in Jesaja 28, 29 wird gezeigt, wie Jerusalem in die größte Bedrängnis hineinkommen wird. Das ist diese große Drangsalszeit, die dann auslösen wird, dass auch der Westen intervenieren wird, nach Armageddon und so weiter. Wir gehen nicht jetzt auf diese Details ein. Es geht mir nur einmal darum, anhand von Matthäus 24 die Hauptereignisse in einem Kapitel fassen zu können. Dann kann man nämlich das weit zerstreute Material dann auch später besser einordnen ins Puzzle. Also Jerusalem wird eingenommen und zwei Drittel der Bevölkerung Israels kommt ums Leben. Sacharja 13, 8. Und es wird geschehen im ganzen Land, spricht der Herr. Zwei Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden. Aber der dritte Teil davon wird übrig bleiben. Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen. Ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert. Und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, es ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Zwei Drittel kommen ums Leben von der israelischen Bevölkerung. Aber ein Drittel in dieser größten Not gelangt zur Umkehr. Wir haben gelesen in Matthäus 24, der Herr Jesus sagt, wenn diese Zeit nicht von Gott verkürzt würde, so würde kein Fleisch überleben oder gerettet werden. Das heißt, kein Mensch würde überleben, wenn Gott die große Drangsal nicht auf 3,5 Jahre, 42 Monate, 1260 Tage festgelegt hätte. Ich habe die Stellen aus der Offenbarung dazugegeben, Offenbarung 11 und 12. Sonst würde kein Mensch überleben. Aus der Sicht der heutigen Massenvernichtungswaffen können wir das verstehen. Für die Jünger war das ein Rätsel, wie die Menschheit an den Abgrund der Selbstvernichtung kommt. Und dann haben wir gesehen, am Ende nach dieser Drangsal wird der Menschensohn auf den Wolken des Himmels erscheinen. Matthäus 24, 30. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in den Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Jesus Christus erscheint als König der Könige. Und Matthäus 24, 31, das haben wir heute Morgen in Verbindung mit dem Schofarhorn schon gesehen. Das ist das Horn zur Versammlung der noch übrig gebliebenen Juden in der weltweiten Zerstreuung. Erst dann kommen die zurück ins Land. Das entspricht Hesekiel 39, 25 bis 29, wo ganz am Anfang des tausendjährigen Reiches Gott sagt, dass er alle, die noch übrig geblieben sind in der Zerstreuung, wird er zurückführen ins Land, dass keiner mehr übrig bleibe. So haben wir also anhand eines Kapitels einen wunderbaren Zugang zu diesem riesigen, umfassenden Thema der biblischen Prophetie. Aber der Herr hat uns das gegeben in den Evangelien als Hilfe zum Einstieg in das Studium der Prophetie. Es gibt uns so auf kurzem Raum eine wunderbare Übersicht. Jetzt gehen wir aber weiter. Wir haben ja am Anfang gesehen, die Jünger haben vier Fragen gestellt. Eins und zwei haben zu tun mit dem Untergang des Staates Israel im Jahr 70. Drei und vier haben zu tun mit der Zeit, wo der Staat Israel wieder entsteht. Wo der Feigenbaum wieder kommt, ja? Interessant, dieser Parallelismus. Gut. Und der Herr gibt auch Antwort auf die Fragen 1 und 2. Was war das schon? Wann wird der zweite Tempel zerstört werden? Was wird das Zeichen der Zerstörung des Tempels sein? Diese Fragen werden ausführlich behandelt in Lukas 21, 8 bis 11. Dazu gibt es keine Parallele in Matthäus 24. Und es gibt ein wenig davon in Markus 13, 6 bis 8. Aber der Herr führt dann das gleich weiter in einer Linie bis in die Endzeit. Schauen wir mal Lukas 21 an. Da haben wir ja bereits etwas gelesen. Ab Vers 5 bis 7. Dann in Vers 8 beginnt der Herr diese Wehen der Endzeit zu beschreiben, in Übereinstimmung mit Matthäus 24, oder? Vers 8, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's, und so weiter. Dann Krieg, Empörung, Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich, große Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, Schrecknisse, Terrorismus, und große Zeichen vom Himmel. Jetzt bin ich bei Vers 11. Jetzt kommt 12. Und da sagt der Herr etwas, was wir in Matthäus 24 gar nicht gefunden haben. Vor diesem allem aber. Ich habe in meiner Bibel dieses Wort vor ganz speziell gekennzeichnet. Also in den Versen 8 bis 11 spricht der Herr über die Wehen. Die Geburtswehen der Endzeit, am Ende der Schwangerschaftsperiode, ja? Und jetzt spricht er darüber, über das, was vor der Endzeit der Schwangerschaft ist. Vor diesem allem aber. Damit wird der zeitliche Rückgriff gemacht in einer früheren Zeit dieses Zeitalters der Schwangerschaft. Man beachtet das auch in Markus 13, 10, wo der Herr sagt, zuvor. Das ist dort die kleine Parallele, zuvor. Also, Lukas 21, 12 grenzt sich deutlich gegen die Endzeit ab. Die nur in diesem Evangelium zu findende Zeitmarkierung muss unbedingt gut beachtet werden. Vor diesem allem aber. Die Verse 12 bis 19 enthalten Aussagen, die sich für die Jünger Jesu in den Jahren 32, Kreuzigung und Auferstehung, Himmelfahrt und Pfingsten, bis 68 exakt erfüllt haben. Und die sind ganz gut nachzuweisen, zum Beispiel durch die Apostelgeschichte. Was sagt der Herr? Vor diesem allem aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Denken wir zum Beispiel nur in Verbindung mit dem Apostel Paulus. Er war vor dem Landpfleger Felix, vor Porcius Festus, er war vor dem König Agrippa, er war vor dem Kaiser Nero in Rom. Oder denken wir an die Apostel Petrus und Johannes und an die Zwölfe. Sie waren, Apostelgeschichte 3, 4 und 5, wiederholt vor dem Synedrium, vor dem höchsten Rat. Und ihre Zeugnisse werden uns eindrücklich in der Apostelgeschichte dokumentiert. Dann Stephanus, wieder vor dem Hohen Rat, im Tempel, in der königlichen Säulenhalle. Sein Zeugnis, Apostelgeschichte 7, umfasst 5% des Textes der Apostelgeschichte. So wichtig war dieses Zeugnis eben vor diesen jüdischen und heidnischen Behörden. Nun, was sagt der Herr weiter? Vers 13. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. All diese Verfolgungen, die die Jünger durchmachten, Saulus hat ja veranlasst, dass man überall die Christen von jüdischer Seite her, von der Synagogenautorität her, gefangen nahm, schlug und so weiter. Haben sie alles erlebt, aber es war ein Zeugnis, Gelegenheit zum Zeugnis. Vers 14, setzt es nun fest in euren Herzen, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, welcher alle eure Widersacher nicht werden widersprechen oder widerstehen können. Denke nochmals an Apostelgeschichte 7, Stephanus. Niemand konnte der Weisheit des Stephanus irgendwie Widerstand entgegenstellen. Ihr werdet aber sogar von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden überliefert werden. Und sie werden etliche von euch zum Tode bringen. Finden wir auch in der Apostelgeschichte, das Martyrium verschiedener Zeugen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Und nicht ein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren. Also, das hat sich eindrücklich erfüllt. Jetzt kommen wir zu Vers 20. Der Herr Jesus sagt, wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, alsdann erkennt, dass ihre Verwüstung nahegekommen ist. Jetzt schauen wir mal, das haben wir noch nirgends gefunden in Matthäus 24. Das Zeichen, Jerusalem von Heerscharen umzingelt. Und dann in der Folge sagt der Herr, dann sollen die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Das klingt fast gleich wie in Matthäus 24. Aber dort, Matthäus 24, 15, war das Zeichen, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung, das Götzenbild, an heiligem Ort stehen seht, dann sollen die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Aber das ist was anderes. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, als dann erkennt, dass ihre Verwüstung nahegekommen ist. Heerscharen, oder man kann übersetzen Militärlager. Nun, das war so. Im Jahr 66 kam es zum Ausbruch einer jüdischen Revolte gegen die Römer in Galiläa. Der letzte Prokurator Gessius Florus wollte den Tempelschatz in Jerusalem plündern. Und das brachte es fast zum Überfließen. Die Juden machten einen Aufstand in Galiläa und schlugen die römischen Legionen zurück. Das gab natürlich riesigen Aufwind, diese Erfolge. Aber dann zogen die Römer immer mehr Legionen zusammen nach Israel. Übrigens, schließlich haben die ein Drittel der Legionen im ganzen Weltreich, das ja bis England ging, in Israel zusammengezogen. Das ist schlicht ein Wahnsinn. Also, dann haben sie schließlich Galiläa niederschlagen können, den Aufstand. Und sie haben auch die jüdischen Besiedlungen in Jordanien erobert, sind dann weiter hinuntergekommen in den Süden nach Judäa, haben einen Ort nach dem anderen erobert. Dann sind die Legionen am Toten Meer entlang gekommen von Süden her nach Qumran. Das war der Moment, wo die Qumran-Leute sahen, jetzt kommt das Ende. Die rollen aus der Bibliothek ab in die Höhlen. Die Rollen, in denen bereits vorausgesagt war, dass der Staat Israel untergehen würde und dass er eines Tages dann wieder erstehen würde, die haben sie ihnen in die Höhlen gebracht. Die Römer haben Qumran zerstört. Man konnte bei den Ausgrabungen die Ascheschicht aus dem Jahr 68 ganz klar datieren. Alle Münzen unter der Ascheschicht stammten höchstens aus dem Jahr 68 und früher. Keine späteren. Jahr 68, da gingen sie weiter nach Jerusalem hinauf und begannen ihre Armeelager rund um Jerusalem aufzustellen. Jetzt haben wir das. Wenn ihr Jerusalem umzingelt seht von Armeelagern, als dann erkennt, dass ihre Verwüstung nahegekommen ist. Ja, jetzt, was sollte geschehen? Flucht, oder? Aber es geschah noch was. Kaiser Nero beging Selbstmord. Muss man sich mal vorstellen, Bush würde Selbstmord machen. In der momentanen Situation, was würde das auslösen? Kann man sich nicht vorstellen. Ich meine, an diesem Kopf hängt ein Weltreich. An Nero hing ein Weltreich. Und die sind im Krieg, der Kaiser tot. Vespasian war der große General in Israel, der hat den Krieg gestoppt. Der wollte Kaiser werden. Reiste dann nach Rom. Es gelang ihm. Er wurde Kaiser. Aber das gab einen Kriegsstopp und die jüdischen Christen, die haben Lukas 21, 20 ernst genommen. Die sind samt und sonders aus dem Land Israel und aus Jerusalem auf die Berge geflohen und dann über den Jordan nach Pella. Und dort war Agrippa der zweite König. Der hat sie als friedliebende Leute aufgenommen. Die haben dort Zuflucht gefunden, in Jordanien. Agrippa, das ist der König, den wir kennen aus Apostelgeschichte 26. Paulus hat doch vor ihm ein ganzes Kapitel, eine Verteidigungsrede gehalten. Und er hat dann so spöttisch gesagt, über kurzem werde ich ein Christ werden. Wenn du mich so mit diesen Argumenten überzeugst. War ganz spöttisch gemeint. Aber Agrippa bespricht dann diese Gerichtsverhandlung und sagt, dieser Mann hat nichts Todeswürdiges getan. Das ist ungefährlich. Das ist völliger Unsinn, dass Christen staatsgefährdend sind. Die sind ungefährlich. So hat Paulus ihn überzeugt, dass Christen ungefährlich sind. Und das hat zur Rettung aller jüdischen Christen geführt. Denn dieser selbe Agrippa hat sie aufgenommen in Pella, nachdem sie diese Flucht da befolgt hatten. Und übrigens noch zu Nero. Paulus kam ja vor Nero in der ersten Gefangenschaft und wurde dann freigelassen. Er hat dann noch etwas evangelisiert und wurde wieder festgenommen. Und dann im Jahr 66, 67 wurde er in Rom geköpft von Kaiser Nero. Und auch Petrus, aber weil er kein römischer Bürger war wie Paulus, wurde er gekreuzigt. Auch um 67. Diese beiden apostolischen Märtyrer haben aus der Todeszelle in Rom der eine den zweiten Timotheusbrief geschrieben und der andere den zweiten Petrusbrief. Ernstliche Abschiedsreden dieser großen Apostel, der Juden und der Heiden. Sehr feierlich. Und dann, kurz darauf, hat Gott eingegriffen mit dem Selbstmord Neros. Das war ein göttlicher Schlag auf diesen Gottlosen. Ja, so sind die erstaunlichen Zusammenhänge. Das führt Diese Ermordung der Apostel führt zum Selbstmord Neros. Nero führt zum Stopp des Krieges im Jahr 68. Und das macht es den Christen möglich, alle befreit und gerettet zu werden nach Pella. Jetzt lesen wir aber weiter in Lukas 21, 22. Oder Vers 21. Dass alsdann die Judäer sind auf die Berge fliehen und die in ihr, das ist Jerusalems Mitte sind, daraus entweichen und die auf dem Land sind, nicht in sie hineingehen. Denn dies sind Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen, denn große Not wird in dem Land sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Als Vespasian Kaiser geworden war, schickte er Titus, um den Krieg wieder aufzunehmen. Titus kam im Frühjahr 70 und das war gerade vor dem Passafest. Alle Juden müssen ja zum Tempelberg gehen, um dort ihre Passalämmer zu schlachten. Die darf man nicht irgendwo schlachten. Er wartete, bis die Stadt zum Bersten voll war. Ein Augenzeuge sagt, 2,7 Millionen waren in der Stadt. Alle aus dem Land und natürlich auch Juden aus dem Ausland kamen zu diesem großen Fest. Und dann, als sie drin waren, hat er den Belagerungsring endgültig geschlossen. Aber von den gläubigen, messiasgläubigen Juden ging keiner mehr zum Passafest. Und so wurden sie verschont. Das war eine teuflische Falle von Titus, das Passafest im Frühjahr 70. Und dann kam dieser 140-tägige Krieg mit über 1 Million Toten. Viele wurden dann rund um Jerusalem herum gekreuzigt. Gegen 100.000 Kriegsgefangene wurden abgeführt. Und dann begann diese Zerstreuung des jüdischen Volkes unter alle 5 Kontinente. In einem jahrhundertedauernden Prozess. Jetzt lesen wir da nochmals Vers 23. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen, denn große Not wird in dem Land sein und Zorn über dieses Volk, wegen der Verwerfung des Messias. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis dass die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Die Zeit der Heiden, die Zeit der Nationen, das ist die Zeit, wo die heidnischen Völker das Sagen haben. Das jüdische Volk hat keinen Staat mehr. Hat Jerusalem verloren. Aber diese Zeit soll ein Ende haben. Und darum habe ich in meiner Bibel ganz speziell vermerkt, dieses Wort bis. Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis dass die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Das dauert nicht ewig. Und so können wir zeigen über 2000 Jahre hinweg, seit dem Jahr 70, wie Jerusalem dauernd von heidnischen Völkern besetzt war. Nie mehr von Juden. Bis 1967. Da kam der Griff nach dem Tempelberg im Sechstagekrieg. Aber die Sache ist immer noch nicht geklärt. Denn der Kampf um den Tempelberg ist nach wie vor im Zentrum des Weltkonflikts. Aber wir haben hier das ganz wichtige Bis. Und jetzt sehen wir, das Bis bringt uns in die Endzeit. Der Herr hat begonnen vor diesem allem aber. Da sind wir am Anfang der Schwangerschaft. Und er bringt uns in die Endzeit, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und im Weiteren verläuft Lukas dann wieder parallel mit Matthäus und Markus. Also hier haben wir diesen Einschub als Antwort auf Frage 1 und 2, auf die Fragen 1 und 2. Und das ist eben ganz speziell für das Lukas-Evangelium. Also dieser Ausdruck, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden, wird Jerusalem zertreten unter heidnischer Fremdherrschaft. Das ist das leidvolle Los der Geschichte Jerusalems vom 1. bis ins 21. Jahrhundert. Allerdings mit einem ganz fundamentalen Wendepunkt 1967. Ja, das müssen wir festhalten. Der Ausdruck "die Zeiten der Nationen" bezeichnet die Periode, in der die Weltreiche der nichtjüdischen Völker die Macht innehaben, wie das in Daniel 2 und 7 so schön beschrieben wird. Diese Herrschaften werden durch das Reich Gottes, durch die Friedensherrschaft des Messias in der Endzeit abgelöst werden. Der Herr Jesus sagte also voraus, dass Jerusalem bis in die Endzeit von nichtjüdischen Nationen beherrscht, gedemütigt und zertreten werden sollte. Und nun mit Lukas 21, 24, ganz am Schluss, gelangen wir erneut in die Endzeit, in die Zeit der Wehen. Jetzt lesen wir ab Vers 25. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen. Da haben wir schon die ganz letzten Zeichen der Wehen, ja? In unserem Katalog, der 17 Zeichen. Da sind wir also schon in der Presswehenzeit. Und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen, in dem die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Jetzt haben wir die glorreiche Erscheinung des Herrn Jesus Christus. Und jetzt wollen wir, wenn wir das so in der Übersicht haben, die Antwort auf die Fragen 1 bis 4, uns den praktischen Ermahnungen in der Endzeitrede auf dem Ölberg zuwenden. Viele denken, Prophetie, das ist so Spielerei. Ich interessiere mich mehr für praktische Dinge. Ja gut, wenn jemand wissen möchte, was er praktisch tun soll, dann soll er einmal achten auf alle Imperative, alle Befehlsformen in dieser Rede. Ich habe die hier so zusammengestellt. Nicht absolut vollständig, aber das meiste ist da. Wollen wir einfach mal durchgehen. Der Herr gibt ganz konkrete Verhaltensanweisungen für die Endzeit. Der erste Satz überhaupt in Matthäus, Markus, Lukas in dieser Rede ist: passt auf. Seht zu, das heißt passt auf, dass niemand euch verführe. Das ist mal das Allererste. Und wenn wir denken, ja, für mich keine Gefahr, dann sind wir schon in Gefahr. Also wenn wir nicht sehen, dass die Endzeit effektiv gefährlich ist, dann sind wir schon ganz deutlich in Gefahr. Also passt auf. Dann ein zweiter Befehl: wachet. Das kommt nicht nur einmal vor, ich habe das hier zusammengestellt. Matthäus 24, 42, 25, 13, Markus 13, 33, 35, 37. Dreimal in Markus. Lukas 21, 36. Wachet. Also das soll man nicht abheben. In Verzückung. Wachet. Welche Wächter heben in Verzückung ab? Die kann man doch nicht brauchen vor der Türe. Wachet. Dritter Punkt. Eine Sache, die ja zu aller Zeit wichtig ist, aber der Herr sagt das ganz ausdrücklich in der Endzeitrede: betet alle Zeit. Lukas 21, 36 und so weiter. Dann haben wir in Markus 13, 11 in Verbindung mit dem, dass Gläubige um ihres Glaubens willen zur Rechenschaft gezogen werden, die Ermahnung: sorgt euch nicht zuvor. Schön, oder? Das ist ein Befehl. Sorgt euch nicht zuvor. Bei dem Zeichen das Götzenbild auf dem Tempelplatz, da haben wir doch gesehen, Matthäus macht einen Einschub in 24,15 und sagt, wer es liest, der beachte es. Das ist ein Befehl. Beachte es. Und gut, er hat das an dieser Stelle ganz besonders betont, aber in dem Sinn ist es ein Aufruf überhaupt beim Lesen dieser prophetischen Kapitel, dass wir da gut aufpassen. Und wir haben ja einige Perlen gefunden, nicht wahr, von Wörtern, wenn man sie wirklich genau anschaut, zum Beispiel das mit dem Terrorismus. Das war doch wirklich eine Perle in dem Sinn, die uns zeigt, wo wir heute stehen. Also, die Dinge genau, sorgfältig lesen und beachten. Dann sagt der Herr im Blick auf Verführung, zum Beispiel wenn Sie sagen, der Messias ist jetzt da, er predigt in der Wüste draußen, sagt der Herr, glaubt nicht. Weil der Herr ist ja einmal gekommen, um zu predigen auf Erden. Er kommt nicht mehr so. Also, aber wir können das verallgemeinern überhaupt auf Reaktionen, als Reaktion auf Verführungen, die an uns herankommen, einfach nicht glauben. Wo wir gleich sehen, das ist ja ein Widerspruch zur Bibel. Das geht ja nicht. Da brauchen wir also nicht die Zeit vergeuden mit allem Unsinn, was herangetragen wird. Müssen wir gar nicht darauf eingehen. Wenn wir gleich sehen, das stimmt ja nicht mit der Bibel überein. Der Herr sagt, jetzt habe ich das gedreht, glaubt nicht, bezieht sich darauf, wenn Sie sagen, siehe, er ist in einer Kammer. Und geht nicht hinaus, ist der Befehl, wenn Sie sagen, er ist, der Messias ist in der Wüste. Also in der Kammer, das wäre, der Messias ist geboren als Baby. Kommt mal. Ja, so wie Weihnachten. Die Hirten gehen. Und das war in einem Raum. Da gingen sie hin. Aber der Messias kommt nicht mehr so. Also glaubt nicht. Und wenn Sie sagen, er ist in der Wüste und predigt, müssen wir gar nicht hingehen. Wir müssen nicht jede Veranstaltung besuchen, wo wir genau wissen, dass sie schon daneben ist. Wir brauchen also gar nicht dauernd hinauszugehen. Dann in Markus 13,23 kommt das nur vor, plötzlich ein Einschub, der Herr sagt, siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Aber siehe ist ein Befehl. Schaut mal, realisiert mal, ich habe das euch alles schon vorhergesagt. Dann ein wunderbarer Befehl, Lukas 21,28. Der Herr hat gerade gesagt, im Vers zuvor, wie er der Menschensohn in Macht und Herrlichkeit kommen wird. Und dann sagt der Herr, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Er sagt nicht, wenn schon alle Zeichen durch sind, dann hebt eure Häupter empor. Er sagt, wenn es anfängt. Jetzt müssen wir nochmal den Katalog durchgehen mit den Zeichen 1 bis 17. Und wir haben gesehen, der größte Teil ist ja bereits durch. Und geht natürlich in Kompression, in Stärkenkompression dann noch weiter. Ja? Aber wir können nicht mehr sagen, wir sind so am Anfang, wenn diese Dinge beginnen zu geschehen. Die erste jüdische Einwanderungswelle hat ja schon 1882 begonnen. Das ist schon eine Weile her. Aber wo wir heute stehen, wir sind so weit vorgeschritten und der Herr sagt, schon wenn es anfängt zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Also mit anderen Worten, es ist nicht mehr Zeit, um depressiv zu werden. Das ist vorbei. Wirklich, das müssen wir vergessen. Wir müssen hinaufschauen, eure Erlösung naht. Wir kommen auf diese Erlösung noch zurück. Und dann ein weiterer Befehl, Matthäus 24,32. Lernt das Gleichnis vom Feigenbaum. Das ist ein Befehl. Haben wir das mal beachtet? Der Herr befiehlt das. Wir müssen dieses Gleichnis lernen. Das ist das Gleichnis von dem wiedererstehenden Staat Israel. Damit wir merken, dass das Reich Gottes, das tausendjährige Reich, nahe ist. Lernt das Gleichnis. Und dann in Lukas 21, 29, seht den Feigenbaum und alle Bäume. Auch das ist ein Befehl. Wir müssen mal anschauen. Man kann nicht sagen, das ist jetzt ein Befehl, man soll eine Israelreise machen. Das nicht, man kann das auch von hier aus sehen. Aber wir sollen den Feigenbaum sehen, realisieren, er ist da. Wir können ja praktisch jeden Tag in der Zeitung davon lesen, oder? Aber der Herr sagt, und alle Bäume. Wir haben etwas gesprochen über, nur so beispielhaft, wir können noch mehr erwähnen zu dem Thema. Das Erwachen von Irak, Babylonien in der Bibel, Syrien, König des Nordens, Jordanien, Ammon, Moab und Edom, Ägypten und Libanon. Ja, also wir haben den Aufruf, eben das zu sehen. Und ebenfalls ein Befehl in Matthäus 24, 33, erkennt, dass es nahe an der Tür ist. Oder in der Parallelstelle, dass das Reich Gottes nahe ist. Das ist auch ein Befehl. Erkennt. Also der Herr befiehlt uns, dass wir erkennen sollen, wo wir heute stehen. Und dann in Lukas 21, 34, hütet euch. Wovor? Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Durch Ausgelassenheit und Trunkenheit und Lebenssorgen. Und jener Tag plötzlich über euch hereinbreche. Ich habe erklärt, das Wort Ausgelassenheit, Kreipale im Griechischen, bedeutet Ausgelassenheit in Rauschzuständen, Schwindel, Taumel, Benommenheit des Kopfes. Könnte man viel dazu sagen. Also es ist wirklich nicht mehr die Zeit, um irgendwie unnüchtern zu werden. Es ist nicht die Zeit, um rückwärts zu fallen. In Benommenheit und Taumel. Unsere Herzen sollen also nicht beschwert werden. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht belasten lassen, sondern dass wir uns diese glückliche Haltung bewahren. So blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Das ist Gottes Willen gegen uns. Wir dürfen uns nicht nach unten drücken lassen und wir dürfen uns ja nicht in diese Probleme von Alkohol, in denen unsere Gesellschaft tief drinsteckt und viele Menschen ganz versteckt. Also immer wieder erschrickt man, wie das Alkoholproblem viel größer ist, als man denkt, selbst unter Christen. Das ist wirklich eine ganz schlimme Sache. Aber der Herr sagt, hütet euch! Ausgelassenheit, Trunkenheit, Lebenssorgen. Ja gut, wenn wir wirklich uns durchringen, um zu sehen, der Herr kommt bald, dann hilft es uns, im Moment, wo uns Dinge erdrücken wollen, eben uns wieder da heraufzudrängen, indem wir sehen, das ist im Vergleich zu dem, was jetzt bald kommt, darf das nicht verglichen werden. Also das hilft uns gerade über momentane Dinge, uns wieder herauszukämpfen, eben durch diese positive, glückliche Sicht empor. Und jener Tag plötzlich über euch hereinbreche. Es ist ein Befehl, der Herr möchte, dass wir bereit sind für die Wiederkunft Christi. Und dann noch ein konkreter Befehl, Matthäus 24, 44. Seid bereit. Wir haben das 6-mal so gemacht. Das heißt, meine Frau hat gepackt. Wenn wir wussten, jetzt kommt die Zeit des Endes. Also von der Schwangerschaft, meine ich. Da hat meine Frau ihren Koffer gepackt, weil wir ja nie wussten, wann. Genau. Aber jetzt kommt's dann. Und wenn's dann losgeht, dann wollen wir abmarschieren. Wir haben ja heute Morgen schon etwas von der Entrückung gehabt in Verbindung mit dem Schofarhorn. Letzte Posaune, die Posaune zum Aufbruch. Und ich habe ja nochmal darauf hingewiesen, auf dieses Lied, das so viele Leute kennen, die wissen überhaupt nicht, was es bedeutet. Singen da, als Nichtchristen auf der Straße pfeifen sie. Oh, when the saints go marching in. Oh, wenn die Heiligen einmarschieren, dann lass mich unter ihnen sein. Then let me be in the number. Oh, when the saints go marching in. Wenn die Heiligen einmarschieren. Wir müssen bereit sein für den Marsch nach oben. Und das bringt uns nun noch abschließend zum Thema der Entrückung. Es überrascht uns, dass wir in diesem Kapitel nichts gefunden haben von der Entrückung. Das ist ja eben ein Geheimnis gewesen. Darum sagt hier der Apostel Paulus in 1. Korinther 15, 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Den Posaunen wird es. Und so weiter. Ist das so schön vertont im Händel, in Messias vom Händel. I tell you a mystery. Ich sage euch ein Geheimnis. Die Entrückung ist ein Geheimnis und der Herr hat sie zu seinen Lebzeiten nur angedeutet und erst mit dem Kommen des Heiligen Geistes nach Epheser 3 wurden die Geheimnisse des Neuen Testamentes so richtig entfaltet über die Gemeinde. Und darum hat dann eben erst Paulus das ausführlich dargestellt. Der Herr sagt in Johannes 16, Vers 12, als Abschied, noch vieles habe ich zu euch zu sagen. Doch ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen sein wird, so wird er euch in alle Wahrheit führen. Darum in den Evangelien haben wir Andeutungen der Entrückung, zum Beispiel Lukas 21, 36. Wenn es heißt, wacht nun, zu aller Zeit betend, auf dass ihr würdig geachtet werdet, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen. Wie kann man diesen Dingen entfliehen? Durch die Entrückung. Aber aus dem kann man das nicht ersehen. Aus der Stelle selbst. Das ist nur andeutungsweise. Aber auch Vers 28 ist andeutungsweise. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Aber was ist diese Erlösung, die wir nicht näher erklärt? Das Ausführlichste, was der Herr über die Entrückung gesagt hat in den Evangelien, ist Johannes 14. Vers 2. In seiner Abschiedsrede im Obersaal, die Schatten des Kreuzes auf ihn gefallen. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Die ausführlichste Andeutung der Entrückung. So komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. In den himmlischen Tempel, das himmlische Vaterhaus. Aber eben, wir haben das heute Morgen gelesen, ausführlicher in 1. Korinther 15, 51 und folgende, 1. Thessalonicher 4, Vers 13 und folgende und natürlich Philipper 3, Vers 20. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland oder als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit, mit der Macht, mit der er vermag, sich auch alle Dinge zu unterwerfen. Die Entrückung. Und von der Entrückung sagt der Herr Jesus zur Gemeinde in Philadelphia, Offenbarung 3, Vers 10. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, so werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Ich komme bald, halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme. Die Stunde der Versuchung, die größte Versuchungszeit der Menschheitsgeschichte, wenn der Antichrist kommt, Offenbarung 13. Eine grausame Verführung. Und der Herr sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Das heißt nicht, ich werde dich bewahren vor der großen Drangsal. Denn die ist nur ein Teil der Zeit, wo der Antichrist auftritt. Die Stunde der Versuchung umfasst noch mehr als nur die große Drangsal. Darum das Zeichen mit dem Götzenbild auf dem Tempelplatz, das werden wir nicht sehen hier auf Erden. Schauen wir dann aus anderer Perspektive. Ja gut, ich meine in der Offenbarung, die Engel im Himmel, die haben ja immer die Sicht zur Erde. Wenn die Posaunen oder dann die Schalen ausgießen auf die Erde, da ist ein Sichtbezug für die Erlösten im Himmel zu den Ereignissen der Erde. Aber der Herr sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Wenn jemand übersetzen will, ich werde dich retten aus der Stunde der Versuchung, dann ist das falsch. Weil das Wort bewahren hier heißt bewahren und nicht retten. Griechisch tereo heißt retten, sozo heißt tereo heißt bewahren, das steht hier, sozo heißt retten, das steht hier nicht. Es steht hier bewahren, tereo ek. Ek, hier übersetzt mit vor, kann bedeuten aus. Aber man kann jetzt nicht als Schlaumeier sich sagen, weil man gerne in die Drangsal kommen möchte, das sollte aus bedeuten. Denn man kann nicht sagen, ich werde dich bewahren aus. Oder wenn unser kleiner Haniel, ist ein Schlingel, wenn der zur Aare springt und ich kann ihn noch vorher aufhalten, bevor er im Wasser ist, dann kann ich ihn bewahren vor der Aare. Wenn er schon drin ist, dann habe ich noch die Möglichkeit, ihn zu retten aus der Aare. Aber ich kann ihn nicht bewahren aus der Aare. Das ist sprachlicher Unsinn. Also die Kombination tereo ek heißt bewahren vor. Und sie kommt noch vor in Johannes 17, wo der Herr Jesus sagt, ich bitte dich, dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Tereo ek. Und niemand übersetzt dort, dass du sie bewahrest aus dem Bösen. Nein, wir sollen nicht ins Böse reinkommen. Ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Erdkreis, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Und wie? Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Übrigens, ich komme bald. Das griechische Wort für bald ist eigentlich ein Adverb. Schnell eilends. Ich komme schnell. Das heißt, die Art und Weise, wie er kommt, ist überraschend. Das heißt nicht, ich komme nicht erst nach 2000 Jahren. Ich komme schnell. Das hilft, manche Missverständnisse zu überwinden, meine ich. Ich komme schnell, eilends. Das heißt, die Entrückung wird wirklich eine, ja, ich meine, wenn es dann geschieht, können wir dann uns das sagen. Das war wirklich schon recht überraschend, oder? Plötzlich das Schofarhorn, Posaune Gottes und dann diese ganze Action, wenn die Saints, die Heiligen einmarschieren. Also, ich komme bald, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Jetzt gibt es natürlich noch Schlaumeier, die sagen, ja vielleicht sind das die Treuen, die werden vorher entrückt und dann die anderen gehen noch ein bisschen weiter. Geht nicht. In 1. Korinther 15, 51 spricht Paulus zu einer sehr problematischen Gemeinde, die aber als echte Gläubige anspricht. Kapitel 1, Vers 1 und 2. Und da sagt er in 1. Korinther 15, 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Ja, alle. Nicht ein paar. Alle. Ja gut, in zwei Phasen. Nein, nein. Wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick beim letzten Schofarhorn. Das geht nicht, die Auswahlentrückung, das geht nicht. Funktioniert nicht. Also, wir marschieren sehr bald ein. Wir können nicht rechnen, aber wir haben die Befehle des Herrn, erkennet, sehet, blicket auf, weil eure Erlösung naht. Und wir haben den Katalog von Zeichen und sehen wirklich, wo wir stehen. Also wir haben wirklich Grund, jetzt freudig auseinanderzugehen und eben, wir wissen, also mit Depressionen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das ist von gestern, Schnee von gestern. Der Herr kommt bald und wir haben den Auftrag, jetzt noch die Zeit auszunutzen, wo wir wirken können, bevor es dann in die Presswehenphase kommt. Ja, die Zeit ist vorbei und das meiste haben wir zusammen angeschaut.